Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
In der Nacht vom 8. zum 9. November 2013 kam Jens Henrik Bleck in Bad Honnef vor der Diskothek Rheinsubstanz im Rhein ums Leben. Der Tod des 19-jährigen Studenten ist bis heute nicht aufgeklärt. Wir denken mit tiefer Trauer an ihn, mit den Eltern, mit den vielen Menschen, die seinen Tod verfolgt haben, mit allen, die in langen Unterschriftslisten die Ermittlungsbehörden immer wieder um intensivere Aufklärung baten und mit den vielen, die Geld spendeten, um es Zeugen, die zur Aufklärung beitragen konnten, zu geben. Diese so gut dokumentierte und so wenig aufgeklärte schreckliche Tat hat einen wunderbaren jungen Menschen aus dem Leben gerissen. Wir meinen, dass es noch Zeugen gibt, die in der Nacht vom 8. auf den 9. November 2013 in der Diskothek oder davor waren und die verzweifelte Flucht von Jens Bleck beobachtet haben, der seinen Verfolgern zu entkommen suchte, auf die Brücke nach Grafenwerth lief und von dort in den Rhein stürzte. Fassen Sie sich ein Herz und melden Sie sich, wenn Sie etwas gesehen oder gehört haben. Falls Sie damals nichts gesagt oder geholfen haben, zögern Sie nicht, jetzt zu reden. Nach 10 Jahren sind solche Unterlassungen verjährt. Bitte melden Sie sich. Wir hoffen auf Sie. Für die Initiative Jens Bleck, Jan Maresch und Enne von Bülow.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Akte Rheinland, in dem wir an jedem zweiten Donnerstag über Verbrechen und Kriminalfälle aus Bonn und drumherum sprechen. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und ich habe an dieser Stelle ein kleines oder mittelgroßes Anliegen. Wir haben das Ziel, ich habe es hier, glaube ich, gefühlt 1000 Mal erwähnt, in diesem Jahr 2024 mehr Episoden zu veröffentlichen als bisher. Damit das klappt, haben wir unser Team erweitert und ich freue mich total, dass so viele hier beim Generalanzeiger so gerne bei unserem Podcast mitmachen, wie zum Beispiel meine Kollegin Sarah Remski, die ich heute zum ersten Mal hier begrüßen darf. Hallo Sarah.
Hi und danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Volontärin beim GA und auch privat ein echter True Crime Junkie.
Wir brauchen aber auch eure Hilfe. Wir sind im Vergleich ein recht kleiner Podcast und haben in vieler Hinsicht deshalb nicht dieselben Möglichkeiten und Reichweiten wie die ganz Großen. Deshalb hilft es uns total, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freundinnen und Freunde, an Mama, Papa, Oma, Opa, Geschwister, Großonkels und Schwippschwägerinnen.
Außerdem freuen wir uns total, wenn ihr den Podcast abonniert, uns eine Bewertung hinterlasst und mit uns interagiert. Zum Beispiel über den Fragebutton bei Spotify mit einer Mail an podcast@ga.de oder auf Instagram bei @akterheinland. Markiert uns in euren Stories, wenn ihr den Podcast hört, kommentiert unter unseren Beiträgen oder schreibt uns eine Nachricht.
Ja, und es ist nicht gelogen, wenn ich jetzt sage, dass uns das nicht nur hilft, unsere Reichweite zu erhöhen und damit dafür zu sorgen, dass wir hier immer weitermachen können. Nein, es freut uns auch wirklich von Herzen, von euch zu hören und zu lesen. Vielen Dank dafür.
Jetzt kommen wir aber zum Fall, oder?
Genau. Und auch dieser Fall ist, wie schon bei unserem Update zum Mord in der Mohrenhofener Mühle, einer, über den wir hier bei Akte Rheinland schon mal gesprochen haben.
Und zwar in der allerersten Folge.
Das ist richtig. Wir verlinken die Episode natürlich in den Shownotes. Und ja, uns ist sehr bewusst, dass die Soundqualität dieser Folge noch sehr zu wünschen übrig gelassen hat. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir haben damals mit, ich sag mal, dürftigem Equipment und mit noch weniger Ahnung angefangen. Ich hoffe also, dass ihr da ein bisschen gnädig mit uns sein könnt und das ein bisschen ausblenden könnt. Denn inhaltlich halte ich diese Folge für wirklich spannend und gut.
Weil es nun aber doch schon einige Zeit, nämlich circa 4 Jahre her ist, dass diese Folge veröffentlicht wurde und sie, wie gesagt, technische Mängel hat, werden wir heute den Fall nochmal etwas genauer beleuchten.
Ja, deshalb und auch, weil wir glauben, dass dieser Fall wirklich ein herausragender in vieler Hinsicht ist. Und das meine ich natürlich jetzt nicht positiv, sondern dieser Fall ist nach wie vor ungeklärt und wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass da doch nochmal Bewegung reinkommt. Und ja, es gibt auch tatsächlich Neuigkeiten in diesem Fall. Also alle, die die Folge 1 kennen, es ist jetzt nicht so, dass ihr da alles nochmal hört, was ihr schon gehört habt. Und um diese neuen Fakten einzuordnen, haben wir auch heute wieder ein Mitglied unserer Redaktion eingeladen, mittlerweile schon Stammgast hier im Podcast, Ayla Jakob aus der Lokalredaktion Bad Godesberg. Hallo Ayla.
Hi.
Der Fall Jens Bleck, über den wir heute sprechen, spielt zwar nicht in Bad Godesberg, sondern in Bad Honnef, aber Jens Bleck war Godesberger. Was war Jens Henrik Bleck für ein Mensch?
Unser früherer Chefreporter Wolfgang Käs, mit dem wir ja die erste Folge zu diesem Fall aufgenommen haben, hat sehr viel in diesem Fall recherchiert und berichtet. Und er hat auch mit sehr vielen Menschen aus dem Umfeld von Jens Bleck gesprochen. Wir hören nochmal rein, wie er ihn damals beschrieben hat.
Das war damals mein erster Rechercheschritt. Ich wollte mir ein Bild machen von diesem jungen Mann, den ich ja gar nicht gekannt habe. Deshalb habe ich mit circa einem Dutzend Bezugspersonen aus seinem sozialen Umfeld gesprochen. Ganz unterschiedliche Menschen. Das war also ehemalige Lehrer, das war seine Juraprofessorin in Köln. Das war aber auch der stellvertretende Bonner Juso-Vorsitzende, weil sich Jens Bleck bei den Bonner Jusos engagiert hatte. Aber all diese Menschen, die sich untereinander gar nicht kannten, beschreiben seinen Charakter nahezu identisch. Das sind drei Elemente. Erstens freundlich, ehrlich, hilfsbereit. Zweitens eine hohe soziale Kompetenz und ein sehr stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Vielleicht ist eben genau das zum Verhängnis geworden. Und drittens so eine optimistische Frohnatur, eine rheinische Frohnatur mit ganz konkreten Zukunftsplänen. Er hatte schon einen Studienplatz an der Sorbonne in Paris in der Tasche, hatte da schon einen Schreibtisch für gekauft und so weiter.
Das Leben von Jens Bleck endete in der Nacht auf den 9. November 2013 nach einem Abend, der eigentlich sehr fröhlich begonnen hatte.
Ja, genau. Also seine Eltern, Alma und Thorsten Bleck, haben ihn am Abend des 8. November 2013 zu einer Geburtstagsfeier in Bad Godesberg gebracht. Von der Geburtstagsfeier aus sind sie dann später am Abend, also Jens mit ein paar Freunden, nach Bad Honnef gefahren, wo er da in der Diskothek Rheinsubstanz feiern wollte.
Unserem Kollegen Wolfgang Käs, den wir eben schon gehört haben, dem ist es gelungen, in diesem Fall so viele Infos zusammenzutragen, dass diese Nacht des 9. November fast schon minutiös rekonstruiert werden konnte. Und wir haben mal versucht, das entsprechend zu vertonen.
23.49 Uhr. Jens und seine Freunde verlassen die Stadtbahn der Linie 66 an der Endhaltestelle und betreten Minuten später die Diskothek Rheinsubstanz. Freitagabend. Der Honnefer Nachtclub im ehemaligen städtischen Hallenbad füllt sich stets erst am späten Abend. An Wochenendabenden zählt die Rheinsubstanz 500 Gäste. Nach Mitternacht tummeln sich mitunter 300 Menschen gleichzeitig auf der Tanzfläche, im trockengelegten Schwimmbecken sowie auf der umlaufenden Galerie.
Vielleicht kurz zur Geschichte dieses Etablissements, die ja recht wechselvoll war.
Ja, in der Tat. Die Rheinsubstanz befand sich in einem früheren Hallenbad, das 2003 auf Beschluss des Stadtrats in Bad Honnef geschlossen worden ist. Das lag daran, dass die Defizite und der Renovierungsstau in dem Hallenbad einfach zu groß waren. Das Gebäude stand dann erstmal leer und dann hat die Stadt es an eine Bonner Firma verkauft. Und danach kam dann die Diskothek Rheinsubstanz dort hinein. Die geriet dann allerdings durch den Tod von Jens Bleck so in Verruf, dass sie schließlich schließen musste. Ab 2017 betrieben dann neue Pächter den Voice Club, hieß das dann in dem Gebäude. Da gab es zum Beispiel verschiedene Veranstaltungen und auch Partys. Die Bowlingbahn im Sutterer und das Restaurant Bürgermeisterei blieben übrigens die ganze Zeit da und die gibt's auch heute noch. Heute befindet sich in dem ehemaligen Schwimmbad das Lilo. Da finden Jazzkonzerte, Veranstaltungen und auch Partys statt.
Die Rheinsubstanz war eine sogenannte Edeldisco. Also das war alles recht schick aufgezogen. Allerdings war der Laden vor allem bekannt für diese Flatrate-Partys. Das kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Da hat man einen bestimmten Geldbetrag am Anfang gezahlt und konnte dafür quasi ja so viel trinken, wie man wollte oder konnte. So eine Party soll auch an dem besagten Abend des 8. November stattgefunden haben, an dem Jens und seine Freunde in der Rheinsubstanz waren. Sie feiern dort also und wie dann die Nacht, genauer diese knappe Stunde zwischen 1.52 Uhr und 2.46 Uhr verläuft, ist durch Berichte von Zeuginnen und Zeugen sowie durch Überwachungskameras ausführlich dokumentiert. Wir hören mal weiter.
1.52 Uhr. Jens telefoniert kurz im Kassenbereich und geht zurück in die Diskothek. 1.53 Uhr. Die letzte Bahn der Linie 66 für diese Nacht verlässt pünktlich die Endhaltestelle Bad Honnef in Richtung Bonn, ohne Jens. 1.54 Uhr. Jens steht erneut im Kassenbereich, spricht mit der Garderobenfrau und lässt sich seinen Trenchcoat geben. Er verlangt, die Geschäftsleitung zu sprechen, weil er eine Beschwerde vorzubringen habe. Er wirkt sehr aufgebracht. Die Schichtleiterin erscheint. 1.53 Uhr. Das Ehepaar Bleck schläft schon daheim in Bad Godesberg, als das Handy der Mutter klingelt. Alma Bleck ist sofort hellwach, sieht die Kennung ihres Sohnes auf dem Display.
Jens?
Alma Black hört laute, keifende Frauenstimmen, dazwischen die Stimme ihres Sohnes sowie eine weitere männliche Stimme. Alma Black ruft ins Telefon.
Jens, antworte doch.
Aber Jens reagiert nicht. 1.59 Uhr. Die Schichtleiterin ist zurück in die Diskothek gegangen. Jens spricht mit einer fremden, großen, männlichen Person. Dann spricht Jens mit der Kassenfrau. Auf dem Szenenbild sind inzwischen 7 fremde Personen zu sehen. 2.02 Uhr. Nach einem Wortwechsel verweist die Schichtleiterin Jens des Lokals und erteilt ihm Hausverbot. Sie schiebt ihn am Arm hinaus, während Jens mit ihr spricht. 2.03 Uhr. Jens passiert auf dem Vorplatz der Diskothek einen Imbisswagen und geht in Richtung Endhaltestelle und Taxistand.
Wir wissen also nicht, was in der Disco passiert ist und worüber Jens sich beschweren wollte?
Nee, bis heute konnte das nicht geklärt werden, auch weil offenbar nicht alle Aufnahmen aus allen Überwachungskameras ausgewertet worden sind.
Warum das denn nicht?
Ja, das ist eines der vielen Rätsel, die sich in diesem Fall auftun. Es wurden nur die Aufnahmen aus 4 Kameras ausgewertet, obwohl ein Gast der Disco 3 Wochen nach Jens Tod darauf hingewiesen hat, dass es mindestens 1 Dutzend Kameras gäbe mit verschiedenen Aufnahmen. Daraufhin nahm die Staatsanwaltschaft Kontakt zur Rheinsubstanz auf, wo der Hausmeister dann erklärt hat, dass kurz nach dem Vorfall ein Polizeibeamter erschienen sei und erklärt habe, dass die Aufnahmen der anderen Kameras, jeweils mehrere Stunden Material, eben einfach überhaupt nicht relevant seien. Das ist auch ein weiterer fragwürdiger Punkt in den Ermittlungen gewesen. Die Behörden haben daraufhin dann entschieden, dass nur das Geschehen vor, allerdings überhaupt nicht das in der Diskothek untersucht werden muss.
Okay, also dann kommen wir mal zum Geschehen vor der Disco beziehungsweise um die Disco herum.
2.03 Uhr. Alma Blacks Handy klingelt erneut. Wieder ihr Sohn.
Hallo, hier ist Jens Black und ich stehe vor der Tür der Rheinsubstanz.
Alma Black entgegnet.
Jens, was ist los?
Jens antwortet.
Ach so, entschuldigen Sie bitte.
Alma Black.
Jens, ich bin es doch, deine Mutter. Wo bist du?
Jens.
In Bad Honnef.
Dann bricht die Verbindung schlagartig ab. Die Eltern versuchen mehrmals, ihren Sohn zurückzurufen, ohne Erfolg. Thorsten Black schreibt seinem Sohn eine SMS. Bitte melde dich. Doch die erreicht den Empfänger nicht, weiß der Vater. Das Handy ist so eingestellt, dass eine Bestätigung einginge, wäre das Handy des Jurastudenten empfangsbereit.
Das ist wirklich merkwürdig.
Ja, und Jens scheint, also um es leicht zu sagen, sehr durcheinander gewesen zu sein, mindestens. Es ist allerdings auch möglich, dass er unter Drogen gestanden hat.
Im Gutachten der Kölner Rechtsmedizin steht, dass Jens einen Blutalkoholwert von 2,06 Promille aufwies. Ansonsten gab es keine Hinweise auf toxikologische Substanzen, also Drogen.
Ja, das stimmt. Allerdings hat ja unser Kollege Wolfgang Käs damals recherchiert, dass es in der Rheinsubstanz auch einige Fälle gab, bei denen möglicherweise K.O.-Tropfen in Getränke gemischt worden sind, die schon fertig gemixt auf der Theke standen.
Ja, und K.O.-Tropfen sind bekanntlich schon nach wenigen Stunden im Organismus nicht mehr nachweisbar. Außerdem muss man auch sagen, dass der hier gemessene Alkoholgehalt, also diese gut 2 Promille, nicht zwangsläufig daherrühren müssen, dass Jens so viel getrunken hatte. Es ist wohl so, dass bei fortschreitender Verwesung eines Körpers heulendes Alkohol entsteht, der von Trinkalkohol nicht zu unterscheiden ist. Das nennt man Ethanolneogenese.
Wir wissen also nicht, ob Jens wirklich so betrunken war. Aussagen unter anderem von den Taxifahrern, die an diesem Abend Zeuge waren, belegen allerdings, dass er wohl weder gelallt hat, noch in irgendeiner Art und Weise motorische Schwierigkeiten oder Aussetzer oder Ähnliches hatte.
Was er aber offenbar eindeutig hatte, das war Angst.
Jens klopft an die Seitenscheibe eines Taxis. Auf den Fahrer macht er einen gehetzten und panischen Eindruck.
Können Sie mir bitte helfen? Ich habe Angst. Die sind hinter mir her. Die wollen mich töten. Können Sie mich bitte nach Hause fahren? Ich habe nicht mehr genug Geld, aber eine EC-Karte. Wenn Sie kurz am nächsten Bankautomaten halten, kann ich Sie bezahlen.
Der Taxifahrer lehnt ab. Er und seine Kollegen haben schon zu oft schlechte Erfahrungen mit jungen Leuten gemacht, die an der roten Ampel aus dem Wagen springen, ohne zu zahlen. Gefahren wird grundsätzlich nur gegen Vorkasse.
Junge, wenn du Probleme hast, da hinten steht doch die Polizei.
Jens geht zu dem etwa 10 Meter entfernten Streifenwagen. Die Beamten nehmen einen Autounfall auf. Sachschaden. Fahrerflucht. Der Taxifahrer beobachtet, wie der junge Mann die Polizisten anspricht und einer der Beamten verärgert entgegnet, man habe zu tun und er solle aus dem Weg gehen. Jens kehrt zu den Taxifahrern zurück, Angst in den Augen. Einer der jüngeren Fahrer erklärt sich bereit, ihn zu fahren. Da schaltet sich ein älterer Kollege ein.
Nicht stahlen, nur in Vorkasse.
Jens läuft erneut zu den Polizisten. Die Taxifahrer beobachten, wie der 19-Jährige seine Geldbörse zuckt, einer der Beamten sie einsteckt, den jungen Mann anraunzt, er stehe im Spurenbild und ihn beiseite schiebt. Zwei junge Männer erscheinen laut Zeugenaussagen auf dem Vorplatz. Sie gehören nicht zu Jens' Clique. Sie nehmen Jens in die Mitte, legen den Arm um ihn und sagen:
Wir kümmern uns um den.
Wenig später sieht einer der Taxifahrer, dass Jens aus der Nase blutet.
Was auch immer der Grund war, Jens war offenbar völlig verängstigt. Und geholfen hat ihm niemand?
Nee, leider hat ihm niemand geholfen. Klar, Taxifahrer werden vermutlich an solchen Stellen auch oft erleben, dass Leute zum Beispiel kein Geld dabei haben und sie dann hinterher prellen wollen. Aber ich finde, wenn ein junger Mensch so offensichtlich verängstigt wirkt, dann sollte man ihm eigentlich helfen.
Auf jeden Fall. Wir wissen nicht, was genau passiert ist, warum Jens da aus der Nase geblutet hat. Aber sicher ist, er geht dann nochmal in die Reinsubstanz zurück.
2.42 Uhr. Die Überwachungskamera zeigt, wie Jens durch den Kassenbereich in die Diskothek eilt. Die Türsteher sind nicht zu sehen. 2.43 Uhr. Die Kamera im Innenraum zeigt, wie Jens auf der Treppe zur Galerie von der Schichtleiterin und zwei Türstehern abgefangen wird. Die kräftigen Männer packen ihn am Arm und im Nacken und schieben ihn aus dem Gebäude. Er sperrt sich und versucht vergeblich, sich an der Tür festzuhalten. Einer der Schulfreunde beobachtet zufällig die Szenerie. Er sagt später, er habe bei Jens noch nie einen so starren, leeren Blick wahrgenommen. Er eilt zurück und berichtet einigen der Schulfreunde. Aber niemand folgt Jens. 2.44 Uhr. Jens rennt davon, über den Vorplatz auf die Straße, dann nach links. 2.46 Uhr. Von der Steinbrücke, die unweit der Diskothek das Festland mit der Insel Grafenwerth verbindet, hallen die Schreie einer Frau. Die Polizisten eilen zur Brücke. Dort kommen dem Beamten drei junge Menschen entgegen, zwei Männer und eine Frau. Unter der alten Steinbrücke treibt ein Mensch im eiskalten Wasser zwischen Brückenpfeilern hindurch und ruft um Hilfe.
Und diese Hilferufe sind das Letzte, was man von Jens Black hört?
Leider, ja. Jens ertrinkt im Rhein. Und der ist an dieser Stelle normalerweise ein stilles Gewässer, wofür ein aufgeschütteter Damm zwischen Festland und Insel sorgt, etwas flussaufwärts. Doch in dieser Nacht herrscht Hochwasser. Der Damm ist längst überspült, der Nebenarm fließt so schnell wie der gesamte Rhein. Und bei Hochwasser sind es rund 10 Stundenkilometer.
Um 5:30 Uhr morgens am 9. November, also an dem Sonntag, werden Jens Eltern Alma und Thorsten Black vom Klingeln an der Haustür geweckt. Ein Polizeibeamter steht vor der Tür und fragt, ob ihr Sohn zu Hause sei. Die Eltern verneinen. Dann müsse man davon ausgehen, dass der 19-Jährige im Rhein ertrunken sei, sagt daraufhin der Beamte. Man habe nämlich seine Geldbörse am Ufer gefunden. Eine sofortige Suchaktion sei auch wegen der Dunkelheit ohne Erfolg geblieben. Das Ablegen der Geldbörse am Ufer lässt für die Polizei nur einen Schluss zu. Jens Henrik Black hat sich das Leben genommen.
Und wie wahrscheinlich ist das?
Also unwahrscheinlich ist noch gelinde gesagt, weil die Selbstmordtheorie wurde klar widerlegt. Mhm. Also sowohl Selbstmord als auch Unfall sind ausgeschlossen worden.
Ja. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich das Vorgehen dieses Polizisten absolut unsensibel finde, so oder so, können wir uns vielleicht an der Stelle am besten nochmal anhören, was Wolfgang Käs dazu hier im Podcast damals gesagt hat.
Und da hat gar nichts in seinem sozialen Umfeld auf eine Depression oder eine Suizidneigung hingedeutet. Jetzt könnten Psychologen sagen, das sieht man auch nicht immer. D'accord. Aber umgekehrt gab es keinerlei Indizien oder Zeugenaussagen, die für einen Selbstmord gesprochen hätten. Und wie die Ermittler sozusagen unmittelbar nach dem Verschwinden in der Nacht und dann auch so lange an dieser Suizidtheorie festhalten konnten, ist mir bis heute ein Rätsel. Ich habe auch mit anderen Kriminalisten, die nicht in den Fall involviert sind, gesprochen, die das nicht so ganz verstehen, wie das so kommen könnte. Also, das wird Ihnen jeder Kriminologe bestätigen. Bei jedem unnatürlichen Tod, das sind also alle Todesfälle, die nicht durch eine Krankheit, Krebs, Herzinfarkt erzeugt wurden, gibt es ja grundsätzlich nur drei Möglichkeiten. Das ist Suizid, das ist ein Unfall oder es ist Fremdverschulden. Und die größte Gefahr ist, dass man sich im Laufe der Ermittlungen viel zu früh auf eine dieser Möglichkeiten festlegt, weil man dann alle anderen Spuren nicht mehr wahrnimmt und ausblendet.
Gefunden wird Jens Leiche rund zwei Wochen später am 24. November im Rhein in Köln-Stammheim. Und es wird auch ermittelt. Zwischenzeitlich werden zwei Tatverdächtige festgenommen. Mutmaßlich sind das diese beiden Männer, die mit Jens kurz vor dessen Sturz in den Rhein auf der Brücke waren. Die beiden gelten übrigens bis heute als tatverdächtig.
Aber die Ermittlungen im Fall Jens Black wurden in der Folge immer wieder eingestellt und auch wieder aufgenommen. 2019 wurden sie dann erneut eingestellt und bis heute nicht wieder aufgenommen. Ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren blieb erfolglos.
Und damit haben die Eltern nach mehr als 10 Jahren also immer noch keine Gewissheit, was in dieser Nacht des 9. November 2013 passiert ist.
Leider nicht, aber die Eltern geben nicht auf. Ayla, kannst du uns erzählen, wie der aktuelle Stand im Fall Jens Black ist?
Ja, also das LKA hat sich der Sache angenommen, genauer genommen die BAO Cold Cases. Das ist sowas wie eine besondere Aufbauorganisation. Und die haben im Frühjahr 2023 einen Bericht vorgelegt, in dem es Handlungsempfehlungen für die zuständigen Behörden gibt. Das unter anderem empfehlen die Ermittler darin, dass man nochmal an die Medien herantritt, die hinzuzieht und so öffentlich weiter nach Zeugen sucht.
Also ganz kurz dazwischen, diese Cold Case Einheit, das sind halt eigentlich schon pensionierte Polizisten, die beim LKA jetzt nochmal Altfälle, ungelöste Altfälle sich vornehmen und die ermitteln in dem Sinne nicht selber, also die können jetzt nicht selber in dem Fall ermitteln, aber eben den zuständigen Behörden Empfehlungen geben und das haben sie in dem Fall gemacht.
Genau, die betonen allerdings immer, dass es allgemeine Handlungsempfehlungen genau. sind, die sie da weitergeben. Mhm. Genau.
Und ermitteln die Bonner Behörden nun wieder?
Nee, die Bonner Behörden haben die Ermittlungen nicht wieder aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, dass sich aus diesen LKA-Empfehlungen keine neuen Ermittlungsansätze ergeben haben. Alles das, was da vorgeschlagen ist, sei bereits abgearbeitet worden. Allerdings könne man zu einzelnen Maßnahmen nichts sagen, und zwar aus ermittlungstaktischen Gründen. Aber das Verfahren ist nach wie vor eingestellt.
Von der Initiative Jens Black stammt diese Todesanzeige zum 10. Todestag von Jens, die wir ganz am Anfang dieser Episode gehört haben. Wer sind diese Leute?
Die Initiative hat sich gegründet nach dem Gedenkgottesdienst, der damals in Bad Godesberg in der Pauluskirche stattgefunden hat. Das sind quasi Bürgerinnen und Bürger, die zwei Sprecher haben. Das sind Jan Marisch und Enne von Bülow. Und die haben sich jetzt nach 10 Jahren erneut an die Medien gewendet. Unter anderem gab es auch im Generalanzeiger eine große Anzeige dazu und wir haben auch berichtet. Denn weil der Fall jetzt 10 Jahre alt ist, ist einiges verjährt. Also zum Beispiel, falls jemand Jens nicht geholfen hat oder falls er sein Wissen nicht geteilt hat von damals, ist es halt jetzt verjährt. Und die Hoffnung besteht, dass sich Leute daraufhin jetzt melden, weil sie straffrei ausgehen würden.
Das wäre dann der Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung und jemand, der damals sich dessen schuldig gemacht hätte, der könnte dafür heute nicht mehr zur Verantwortung gezogen, also bestraft werden, könnte sich also jetzt sozusagen risikofrei melden und möglicherweise mit Hinweisen helfen. Ayla, du hast ja im Rahmen der aktuellen Berichterstattung mit Alma und Thorsten Black, also mit Jens Eltern, gesprochen. Kannst du uns erzählen, was sie dir gesagt haben? Wie geht's ihnen?
Die legen jetzt sehr, sehr große Hoffnung in diesen LKA-Bericht, wo eben diese neuen Handlungsempfehlungen gegeben werden und sind, also gelinde gesagt, darüber etwas verwundert, dass aus ihrer Sicht zwar die Initiative das aufgegriffen hat, aber Polizei und Staatsanwaltschaft nach wie vor das nicht getan haben. Und sie verstehen halt nicht, warum die Empfehlungen des LKA nicht aufgegriffen worden sind. Denn sie sagen, sie sehen da durchaus Ansatzpunkte. Also zum Beispiel haben sie das Videomaterial zur Zeugensuche komplett sich angeschaut. Also auch das, was nicht veröffentlicht worden sind, auch das Videomaterial aus der Diskothek selber.
Das die Staatsanwaltschaft ja für irrelevant hält.
Genau. Und sie haben erzählt, also auf dem Videomaterial sind, so sagen sie, zwei männliche Personen zu erkennen, die möglicherweise potenzielle Zeugen sind, die eben in der Diskothek mit Jens interagiert haben. Und sie sagen auch, die sind sehr gut zu erkennen. Öffentlich gefahndet wurde nach den beiden aber nie. Und sie haben halt gesagt, das wäre eigentlich jetzt ein guter Punkt, das nachzuholen.
Also zu fahnden beziehungsweise einen Zeugenaufruf zu machen nach dem Motto, meldet euch bitte, ihr könntet helfen, hier möglicherweise ein Verbrechen aufzuklären.
Es bleibt nur zu hoffen, dass sich im Fall Jens Black doch nochmal etwas bewegt und dass seine Familie, Freundinnen und Freunde Antworten auf ihre Fragen bekommen.
Ja, das wünschen wir den Hinterbliebenen von Jens Black wirklich von ganzem Herzen. Und wir sind damit am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Uns bleibt nur, euch fürs Zuhören ganz herzlich zu danken und euch zu bitten, wenn ihr wertvolle Hinweise im Fall Jens Black habt, meldet euch bitte bei der Polizei, bei der Initiative Jens Black. Wir posten den Kontakt in die Shownotes oder auch bei uns.
Vielen Dank auch an Ayla für die Einblicke in diesen Fall. Bis zum nächsten Mal.
Tschö. Tschüss.
Tschö.
Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.